Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist die erste Sendung im Jahr 2025 und deswegen sage ich frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ihr hört eine weitere Sondersendung zu 400 Episoden von Kreisab. Heute mit Horst Bredemeier. Die Sendung ist taufrisch, heute erst aufgenommen und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem ganz besonderen Gespräch. Und ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei Jörg Wehling vom Mindener Tageblatt. Der sitzt nämlich noch immer in seiner Redaktion, wenn ich das hier gerade aufnehme, die Anmoderation zu dieser Sendung. Das ist nicht selbstverständlich, aber das war meine einzige Chance, euch heute noch eine ganz, ganz neue Folge zu präsentieren. Horst Bredemeier ist mein Gast. Er ist gebürtiger Mindener und irgendwann wurde er dann mal Trainer. Er hatte das alles gar nicht so geplant, aber seine Liebe zur GWD und dem Handball, die war einfach viel zu groß, als dass er etwas anderes hätte machen können. Und irgendwann zog es ihn dann zum TBV Lemgo. Da blieb er für ein Jahr und dann war er auf einmal 6 Jahre bei Turo Düsseldorf, wurde Europapokalsieger und dann direkt im Anschluss Bundestrainer. Das klappte, naja, nur so halbwegs gut und irgendwann zog es ihn zurück zu seiner großen Liebe zu GWD Minden. Und das ist das Gespräch, was er nun hört in den kommenden gut 60 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe ja immer so eine Schlagzeile, wenn die Leute hinterher die Sendung hören, dann steht da irgendwas als Inhaltsangabe. Beim letzten Mal stand da Jens Kürbis über das Sportlerleben in der DDR, die Wende und große Geldkoffer. Der hat dann erzählt, wie das alles so war, als dann die Wende kam und auf einmal hat er Angebote aus Niederwürzbach und aus Hameln und am Ende ist er dann nach Magdeburg gegangen, als er den SC Leipzig verlassen hat. Heute steht da Horst Bredemeier als Mr. GWD, Bundestrainer im Dilemma und graue Eminenz. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
Bundestrainer im Dilemma, graue Eminenz, ja, es passt. Also es gibt keinen Beleg, um darüber zu streiten.
Aber Mr. GWD passt ja wohl auch.
Passt auch, ja, in den letzten Jahren dann wieder.
Wir sitzen nämlich hier in der Geschäftsstelle, alles grün-weiß, das merkt man richtig. Und ich kann das ja gar nicht so richtig fassen, was GWD Minden bedeutet für dich persönlich. Das wirst du uns erzählen in unserem Gespräch und auch für die Stadt Minden, welche Bedeutung dieser Verein hat. Denn das finde ich auch immer sehr interessant, wenn man mal auch ein bisschen zurückblickt. Ich bin so Anfang der 90er ja mit dem Handball sozialisiert worden. Da gab es noch Vereine, die ich eben genannt habe, wie Niederwürzbach, wie Hameln, wie die SG Leutershausen. Der TV Eitra hat mal in der Bundesliga gespielt. Den Verein kennt heute niemand mehr. Aber damals war das ja gang und gäbe und diese Vereine hatten immer eine große Bedeutung. Damit möchte ich mal anfangen. Du bist ja im Prinzip schon seit immer GWD-Mitglied, damals aber noch Grün-Weiß-Dankersen. Was hat der Verein damals für die Stadt bedeutet? Und wir sprechen natürlich noch drüber, was er heute noch für diese Stadt bedeutet. Aber was hat er damals bedeutet?
Ja, damals, genau wie heute, ist GWD eine Marke schon gewesen. Natürlich in einer anderen Sportart, scherzeshalber gesagt. Das war der Feldhandball, der große Handball also. Und da waren wir sicherlich in den 70er Jahren und in den 60ern sehr, sehr erfolgreich. Übrigens auch mit anderen Mannschaften aus dem westdeutschen Handballbereich. Ein Endspiel kann ich mich sehr gut erinnern, war gegen Solingen 98 in Wuppertal in der Radrennbahn. Aber auch der TV Oppum spielte eine große Rolle, der VfL Gummersbach, TuS Wellinghofen. Also da war die Tradition hier im westdeutschen Bereich schon recht groß.
Das heißt, als du noch jung warst, hattest du eigentlich mit Hallenhandball gar nichts zu tun?
Mit Hallenhandball relativ wenig zu tun, groß geworden über den Feldhandball, auch selbst Feldhandball gespielt. Damals wurde für die Schülermannschaft, wie es noch hieß, auf dem Kleinfeld gespielt in eine Sommerrunde und im Winter gab es das ein oder andere Hallenturnier, weil einfach nicht genügend Hallen vorhanden waren, um da einen Spielbetrieb für die Nachwuchsmannschaften aufrechtzuerhalten. Und es gab auch noch nicht diese Unterscheidung zwischen A, B, C, D, Jugend, Minis und so weiter. Da gab es eben eine Schülermannschaft und eine Jugendmannschaft. Und das war natürlich relativ schwierig, weil das zum Teil dann auch 3, 4 Jahrgänge waren, die durcheinander gewürfelt wurden.
Schön, dass du den Feldhandball erwähnst und auch Solingen 98. Vor einigen Wochen war hier Guido Rohn zu Gast, der versucht, diese Tradition des Feldhandballs ein bisschen aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich schwer, weil sich viel verändert hat und weil der Hallenhandball ja mittlerweile alles komplett dominiert, insbesondere in Deutschland. Aber es ist so, dass da auch große Zuschauermassen mit dabei gewesen sind. Dieses Endspiel, was du eben angesprochen hast, da waren über 20.000 Zuschauer mit dabei. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, diese Präsenz auch von Grün-Weiß-Dankersen, die muss ja in dieser Stadt damals unglaublich groß gewesen sein.
Wenn es darum ging, die westdeutsche Endrunde zu spielen und zur deutschen Meisterschaft zu kommen, dann waren natürlich Zuschauerzahlen zwischen 5.000 und 15.000 möglich hier in Minden. Beim Endspiel waren es auch noch mehr gegen Hochdorf. Man spricht von 22, aber das Stadion fasste nur 18, also da ist auch ein bisschen zugekommen. Aber es war natürlich ein großartiger Sport mit großartigen Spielern. Wir waren ja auch noch Handball-Weltmeister auf dem Großfeld und wir haben Spieler gestellt wie Erwin Heuer und Herbert Lübking, die damals Weltmeister geworden sind. Aber hier für Dankersen war natürlich auch ein Helmut Maisolle oder ein Friedrich Spannut, der danach ein sehr erfolgreicher Trainer bei uns hier war. Natürlich für uns Kinder, ja, Handballgötter, das waren Idole. Den haben wir nachgeeifert. Jeder wollte, wenn wir nachmittags auf dem Sportplatz gebolzt haben oder Handball trainiert haben, gespielt haben, Herbert Lübking sein. Außer die etwas korpulenteren, die mussten Helmut Maisolle spielen, die mussten ins Tor. Aber alle, die talentiert waren, waren natürlich Lübking, Spannut oder Glombeck oder Erwin Heuer, Manfred Horstgötter. Also da gibt es reichlich Namen und natürlich war das ein einmaliges Erlebnis. Für mich sowieso. Ich weiß gar nicht, ob ich 12 oder 13 Jahre alt war, als das Endspiel war in Wuppertal. Ich bin dann als GWD-Fan an der Radrennbahn, habe ich mich festgehalten oben und wollte auf dieser Radrennbahn weiter spazieren und in einen anderen Block zu kommen. Und die Solinger Zuschauer haben mir mit ihren Fahnenstangen schön auf die Finger gekloppt und dann bin ich die Radrennbahn runtergerutscht. Das ist natürlich ein Erlebnis, was sich festgebrannt hat. Und natürlich der letzte Angriff von Wieber, wie er Klaus Barlach austanzte und dann das Spiel an Solingen ging und nicht für uns gewonnen wurde.
In der Verlängerung damals?
In der Verlängerung, richtig.
Und das ist ja schon erstaunlich, welche Erinnerungen du noch daran hast, so genau das auch zu wissen. Das heißt, das hat sich bei dir richtig eingebrannt.
Ja, die Zeit hat sich richtig reingebrannt, weil natürlich GWD bundesweit nachher eine Rolle spielte. Dann kamen Mannschaften aus dem Norden wie TSV Büdelsdorf oder der VfL Wolfsburg, eine herausragende Großfeldmannschaft. Aus dem Süden kamen Mannschaften wie die SG Leutershausen, ja, frisch auf Göppingen. Das war natürlich schon gelebte Handball, ja, jetzt würden wir sagen Tradition. Damals war es ja praktisch die gelebte Wirklichkeit und das war faszinierend. Und ja, als Dankerser Spieler in der Schülermannschaft haben wir natürlich immer Spalier stehen müssen. Das gab es damals noch. Wir brauchten nicht mit den Spielern an der Hand aufs Spielfeld, aber man hat zwei Reihen gebildet und dadurch liefen die Mannschaften ein. Da wurden auch schon Shake-Hands gemacht. Ja, das ist eine bleibende Erinnerung, auch mit den ganzen Spielen, die damals liefen. Wir waren ja der TSV Grün-Weiß-Vietzenhausen und nicht Grün-Weiß-Dankersen, weil wir ja die ersten Endspiele alle verloren haben. Selbst da, wo wir großer Favorit waren, im Herforder Stadion, praktisch ein Heimspiel hatten gegen Wellinghofen, gegen Heinz-Friedrich Huhe und so weiter. Die hatte ich's und das wurde auch verloren und da waren wir schon Vietzenhausen, bis es sich dann, Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in Mannheim gegen die SG Leutershausen oder Großwalscher zum ersten Titel dann gekommen ist auf dem Großfeld.
Vermisst du diese Zeit? Also nicht, dass du als Jugendlicher dabei standest als Fan, sondern was der Feldhandball damals bedeutet hat?
Nein, vermissen tut man das nicht mehr, weil der Hallenhandball ja dann noch attraktiver geworden ist. Aber der Feldhandball hatte damals natürlich eine Hochzeit, das war eine Blüte. Die Zuschauermassen haben wir gerade beschrieben, das war natürlich nicht immer so. Wir mussten uns ja auf Westfalen-Ebene oder auf Bezirksebene erstmal durchsetzen und dann kamen auch nur 300, 400, 500 Zuschauer, was ja auch schon toll war. Aber mit dem Erweitern der Runden, Westfalenmeister, Westdeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft, Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter, da kamen auch die Zuschauermassen dazu und da war das natürlich eine unglaubliche Begeisterung und Stimmung, die hier von GWD im Mindener Weserstadion entfacht wurde.
Wir haben viel zu besprechen, wir haben ja gerade erst angefangen. Denn GWD Minden ist ja nicht deine einzige Station gewesen, beziehungsweise Grün-Weiß-Dankersen. Du hast auch mal, und ich glaube, dass das gar nicht so viele wissen, den TBV Lemgo trainiert. Du hast Turo Düsseldorf trainiert, eine Mannschaft, die es gar nicht mehr gibt heutzutage. Aber eine Mannschaft, die sporthistorisch eine relativ große Bedeutung hat, da sprechen wir dann noch hinterher drüber. Wann war denn für dich klar, du möchtest mehr im Handball machen, weil dass du mit dem Virus sehr früh infiziert wurdest, das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Aber es gibt ja dann irgendwann so einen Punkt im Leben, ja, ich sag mal mit Anfang 20, wo man irgendwann wissen muss, wo geht's denn hin, was mache ich denn auch beruflich, was kann ich denn tun? Wann wusstest du, Handball ist für mich ganz klar die Nummer eins.
Das ist gewachsen. Natürlich war ich erstmal als jugendlicher Fan und wollte natürlich eins. Ich wollte so gut werden wie Herbert Löbking. Aber das konnte ich mir relativ schnell abschminken. Also ein guter Spieler. Ich war ein kleiner Dötz, der nur 1,60 Meter groß war, 1,70 Meter. Und der keine Zukunft im damaligen Handball hatte. Und ich habe relativ früh mit 16 angefangen, bei uns unsere B-Jugend zu trainieren. Und war wohl jemand, der auch ganz gut begeistern konnte und aber auch die Leute schon führen konnte, was eigentlich ja eine Überraschung ist, weil ich es ja nicht gelernt habe und noch sehr jung war. Und hatte als 20-Jähriger schon meinen ersten Erfolg als westdeutscher Meister mit unserer B-Jugend. War dann Trainer unserer zweiten Mannschaft. Das war schon eine Entwicklung in der Oberliga Westfalen, die völlig überraschend kam. Da hat man eben den erfolgreichen Nachwuchstrainer Bredemeier, der sehr viel von Hans Sulk, von Fritz Spannuth, von Gerd Enders, auch ein ehemaliger Solinger Trainer, der die Meisterschaft damals geholt hat, hier vieles abgeguckt und dadurch auch vieles gelernt. Aber es war nie von mir so ein vorgenommenes Ziel, einmal Bundesliga-Trainer oder sogar Bundestrainer zu werden, sondern das hat sich einfach so ergeben.
Du hast aber ja auch noch eine Ausbildung gemacht. Also du hast jetzt nicht nur auf den Handball gesetzt, weil das wäre ja auch damals ein unglaubliches Risiko gewesen.
Nein, ich hatte eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bei einer größeren Firma hier in Minden. Das war sehr zeitintensiv. Damals waren die Geschäfte immer bis 18 Uhr geöffnet und jeden zweiten Samstag musstest du lange arbeiten. Das passte nicht zu dem Handballvirus, den ich damals schon hatte. Und bin dann von unserem ersten Vorsitzenden Karl-Heinz Bruns dahingehend gefördert worden, dass er mir eine Stelle bei der Post besorgt hat. Und da hatte ich dann eben schon um die Mittagszeit Zeit und konnte mich auf den Handball vorbereiten und ja, mich auch weiterentwickeln. Und man hat mir dann 1979, wir waren gerade mit der zweiten Mannschaft mit vielen guten Spielern, Frank Harting, Peter Krebs, Walter Schubert, Detlef Schubert, waren wir aufgestiegen in die Regionalliga West, in die damals zweithöchste Spielklasse, waren Oberligameister. Und am Ende der Serie, es waren noch 5 oder 6 Spieltage, wurde unser Trainer der ersten Mannschaft, Vinko Dekaris, entlassen, weil für GWD eigentlich so ein Halbfinale um die deutsche Meisterschaft schon viel zählte und wir damals nur auf Platz 4, 5 oder 6 standen. Dekaris wurde entlassen und es waren noch 6 Spiele und dann hat man sich wohl an Bredemeier erinnert und hat gesagt, die 6 Spiele kann der auch machen. Die Saison ist sowieso gelaufen, die ist kaputt für uns, also was sollen wir uns da einen großen Kopf machen? Und ich hatte das große Glück, von diesen 5 oder 6 Spielen auch bis auf 1 alle zu gewinnen. Und hatte noch dazu das große Glück, dass die Top-Mannschaft zu der Zeit, auch der TV Großwaldstadt, schon im Pokal von Vinko Dekaris ausgeschaltet wurde, als er noch Trainer war. Und bei mir war dann eben die Auslosung TuSpo Nürnberg zu Hause. Und wir spielten noch, das muss ich wirklich überlegen, einen Hamburger Club, wo Klaus Lange damals Spielertrainer war. Und haben die aus dem Pokal geschmissen, waren im Pokalendspiel gegen den THW Kiel. Und haben das 1914 in Hamburg gewonnen, in der Alsterdorfer Sporthalle. Ja, und da war es, glaube ich, für die Dankerser Verantwortlichen, für die Funktionäre damals der richtige Schritt, also für sie, zu sagen, Bredemeier, du bleibst unser Trainer, was eigentlich ein Unding war. Ich war 27 Jahre und hatte ja auch noch nicht viel vorzuweisen, aber bei uns zu dem Zeitpunkt haben viele Spieler den Verein verlassen. Axel Axelsson sollte zurück nach Island, Olaf Wojonsson hat uns verlassen, Jimmy Walke wechselte zum Nachbarn, zum TuS Nettelstedt, Hans Kramer hörte auf, also der Verfall der Mannschaft war eigentlich schon vorgezeichnet und man musste einen Neuaufbau beginnen und den hatte man mir wohl zugetraut und so kam es zu der Frage, würdest du gerne unsere erste Mannschaft hier in Minden trainieren, ja oder nein? Da kann man nur ja sagen, obwohl es ein völlig unüberlegtes Ja war, weil es natürlich auch eine große Gefahr geborgen hat.
Hast du dir denn damals gar keine Sorgen gemacht, was da passieren könnte, auch in negativer Hinsicht, weil du ja gerade auch schon angesprochen hast. Du warst 27 Jahre alt, das ist extrem jung. Natürlich entscheidet man dann vielleicht auch Dinge aus der Emotion heraus, man freut sich, man ist euphorisiert, du bist ja gebürtiger Mindener, das kommt dann auch noch dazu, das ist dein Verein, dein Herz ist bei diesem Club, dann sagst du ja automatisch ja. Wäre es vielleicht sinnvoller gewesen? Ich meine, wir sind jetzt viele Jahre später, dann ist das einfach, das zu sagen. Aber sinnvoller gewesen, nochmal genauer darüber nachzudenken, nach diesen paar Spielen und nach dem Pokalsieg, was ja dann ein Riesenerfolg war, auch für dich als ganz, ganz junger Trainer. Dann im Sommer zu sagen, ich muss mir das aber genau überlegen, ob das eigentlich der richtige Schritt ist?
Nein, das kam natürlich aus dem Bauch raus. Das war keine Kopfentscheidung, sondern auch im Bauch. Man war euphorisiert, man hat einen großen Erfolg gehabt oder zwei große innerhalb von ein paar Monaten mit dem Aufstieg der zweiten Mannschaft und dem Pokalsieg und den Siegen in der Liga der ersten Mannschaft. Und man wollte eine neue, junge Mannschaft aufbauen. Man hatte nicht mehr die ganz großen Ziele. Und dann habe ich natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern natürlich habe ich zugesagt, weil das, ich weiß gar nicht, wie das Herz gehüpft ist, wie groß dieser Sprung war. Nein sagen war keine Überlegung.
War denn dann in dem Moment klar, dass du dich dann voll auf den Handball konzentrierst?
Nein, ich war noch bei der Deutschen Post beschäftigt und habe dann 3 Jahre, Dankersen ja auch noch trainiert. Im ersten Jahr haben wir einen guten Mittelfeldplatz belegt, im zweiten Jahr sind wir abgestiegen und im dritten Jahr wieder aufgestiegen. Und da war schon diese Anfrage vom TBV Lemgo da, der damals auch in der zweiten Liga spielte, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte. Und es gab so ein paar Geräusche bei uns im Verein im Hintergrund, wo man einen Trainerwechsel angedacht hatte, weil wir unser Heimspiel gegen den TBV Lemgo, gegen Herbert Lübking als Spielertrainer verloren hatten. Da stand ich hier in Dankersen auf der Kippe, aber da hat die Mannschaft, insbesondere unser Weltmeistertorwart Rainer Niemeyer, dafür gesorgt, dass ich auch die letzten Spiele noch Trainer geblieben bin. Aber für mich war dann klar, was anderes und was Neues zu machen und habe relativ früh auch beim TBV Lemgo zugesagt.
Das ist ja interessant, was du gerade gesagt hast. Du standest also bei deinem Verein, standest du auf der Kippe, Spieler haben sich für dich eingesetzt, du bist dann geblieben, aber für dich war klar, du musstest etwas anderes machen. Das war aber nicht so ein Gefühl von, jetzt bricht eine Welt zusammen für mich als Mindener?
Nein, überhaupt nicht, weil ich hatte einen sehr großen Einfluss mit damals Mr. Handball in Lemgo, Jürgen Kuchenbecker, die Mannschaft zusammenzustellen. Das war eigentlich immer das, was ich gerne gemacht habe. Das waren auch, glaube ich, Stärken, die ich hatte. Und in Dankersen gab es eben den einen oder anderen Funktionär, der eine Mannschaft selber zusammenstellen wollte. Und das war nicht meine Art, als Trainer zu agieren. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, in Lemgo was Neues aufzubauen. Wir haben einen Dieter van Böning geholt, wir haben Ziechler auf Rechtsaußen geholt. Aus Dankersen ist ein Jürgen Franke mitgegangen, Jürgen Grund war schon da. Jörg Hake, Torschützenkönig damals in der zweiten Liga, ist geblieben auf Linksaußen. Wir konnten also da eine Mannschaft aufbauen. Und Lemgo war, wie gesagt, mit dem Sieg in Minden erstmal in der Liga geblieben. Und von daher habe ich mich ja nicht verschlechtert, sondern bin weiter in der zweiten Liga tätig gewesen. Und wir haben eine tolle Mannschaft aufgebaut, die gleich im ersten Jahr aufgestiegen ist. Das war ja nicht das Ziel. Das Ziel war ja, sich im Mittelfeld zu festigen. Aber wir haben eine sensationelle Stimmung entfacht im Lüttfeld damals noch. 800 Zuschauer mehr passten da gar nicht rein. Und wir haben einen tollen Handball gespielt und sind zu Recht über die Qualifikation, die beiden Zweiten der jeweiligen Gruppen Süd und Nord, damals gab es noch die zweigeteilte Liga, aufgestiegen in die erste Liga. Das war also nach GWD, war das mit Lemgo der zweite Aufstieg. Und ein Jahr später kam ja die Anfrage, Profitrainer zu werden oder im Laufe dieser Zeit beim TBV Lemgo vom Wolfgang Struck vom Turnerbund Ratingen, später Ture Düsseldorf. Und der hat mir die Möglichkeit gegeben, ja, Profitrainer zu werden. Und das war natürlich dann auch mit diesen beiden Aufstiegen im Rücken natürlich für mich ein ganz, ganz großer Reiz. Ich war ja auch zeitgleich, um das noch einzuschieben, schon Trainer beim Deutschen Handballbund für die Jugendnationalmannschaft und die Junioren. Und das passte wie die Faust aufs Auge, weil ich auch dann in Essen die Sportförderkompanie mit den beiden Roths, mit Schwalb, mit Jochen Fratz trainieren durfte. Übrigens eine Mannschaft, die Militärweltmeister geworden ist, um das da auch mal mit einzufügen. Ja, und dann habe ich natürlich diese Aufgabe in Düsseldorf sehr, sehr gerne angetreten, weil auch da mit verbunden war, dass ich im Management tätig sein konnte. Also praktisch auch da eine Mannschaft nach meinem Gusto zusammenzustellen und mit denen möglichst erfolgreich auch in der zweiten Liga zu spielen. Dass daraus der dritte Aufstieg in Folge wurde, das war natürlich nicht geplant. Das kann man nicht planen, das hat sich ergeben. Und ja, das hat vielleicht meinen Ruf als Trainer auch ein bisschen gestärkt.
Wolfgang Struck ist ein Name, über den wir uns gleich noch unterhalten werden. Ein, ich sag mal so, interessanter Charakter. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Ein Jahr bist du also in Lemgo gewesen und was du gerade auch schon gesagt hast, du hast die deutschen Junioren trainiert und dabei sehr interessante Spieler auch in deinen Reihen gehabt. Die Namen hast du auch gerade schon genannt, unter anderem Scholle Fratz, einer der besten Linksaußen seiner Generation oder beispielsweise Martin Schwalb, die Rotzwillinge. Also von daher Top-Spieler ihrer Zeit in den 80ern, die du ja dann auch mit ausgebildet hast. Wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, dass du dann ja im Anschluss Bundestrainer geworden bist. Aber ich will diesen Bogen ein bisschen spannen mit Turo Düsseldorf, ein Verein, den es heute nicht mehr gibt, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, wo auf einmal auch finanzielle Mittel zur Verfügung standen, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hattest nach diesem Aufstieg dann in die erste Liga. Du bist ja auch bis heute der einzige Trainer, der mit drei unterschiedlichen Vereinen in die erste Liga aufgestiegen ist. Also dieses Novum hast du noch quasi für dich. Aber was war denn deine Erwartung an die Zeit bei Turo Düsseldorf und Profitrainer sein?
Ja, das war einfach das, was Wolfgang Struck verkörpert hat und verkauft hat, mit Düsseldorf in die erste Liga aufzusteigen und in der Philipshalle Handball zu spielen, weil wir sonst ja nur eine ganz kleine Schulsporthalle, die Graf-Recke-Straße mit 500, 600 Zuschauern, die da reinpassten, wo wir in der ersten Zweitligasaison auch gespielt haben. Und eben die Ausstrahlung, die ich wahrgenommen habe, die dieser Mann hatte, er war ja nun auch er war Nationaltorwart gewesen, hat den letzten deutschen Meistertitel zu der Zeit mit dem THW Kiel geholt, mit seinem Bruder zusammen und mit Hein Darlinger. Und hat die WM in der Tschechei gespielt, in der Tschechoslowakei, damals mit unserem Spieler Herbert Lübking zusammen. Ja, und er konnte überzeugen. Natürlich hat es mich auch gereizt, zu der Zeit als Profitrainer arbeiten zu können und nichts anderes mehr zu machen. Ich bin von der Post beurlaubt worden, freigestellt worden über einen gewissen Zeitraum. Und das war natürlich unwahrscheinlich reizvoll, unter Profibedingungen zu trainieren. Dass sich das dann im Nachhinein etwas anders darstellte, das war die Problematik, an der ich auch gewachsen bin, dass ich auch noch praktisch unterwegs war, um Gelder zu generieren, um den Verein zu verkaufen nach außen hin und um ja auch da wieder eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die das Niveau hat. Das war schon eine reizvolle Aufgabe.
6 Jahre warst du ja dann bei Turo Düsseldorf, also keine kurze Zeit. Das war jetzt nicht mal eben so eine Stippvisite wie beim TBV Lemgo.
Ja, das hat sich natürlich ergeben, weil Wolfgang Struck den Verein nach 4 Jahren verlassen hat, ins Ausland gegangen ist. Er war ja ein sehr erfolgreicher Devisenmakler, hatte dann aber Probleme, glaube ich, mit dem Fiskus und hat Düsseldorf verlassen. Und wir standen da mit einer Mannschaft, nachdem er wegging, wo er eine ganze Menge investiert hat, wo wir sagbar dankbar für sein müssen. Da wurden wir ja plötzlich deutscher Vizemeister. Und das erst am letzten Spieltag. Bis dahin konnten wir noch Meister werden. Da haben wir ja aber in Bellinghofen, glaube ich, unentschieden gespielt oder verloren. Nee, wir in Essen und Gummersbach hatte in Dortmund gewonnen, so war es. Und dadurch wurde Gummersbach deutscher Meister. Wir durften aber ein Jahr später am IAF-Pokal teilnehmen, wo nur die Zweiten der Nationen teilnehmen durften. Also wirklich noch ein hochklassiges Turnier. Ja, und da haben wir von Runde zu Runde geguckt und sind ins Endspiel gekommen und haben gegen Frankfurt-Oder diesen IAF-Pokal gewonnen. Mit sehr viel Bauchschmerzen über das ganze Jahr, weil wir die Finanzierung nicht gesichert hatten. Aber das war dann ja meine Aufgabe. Es hieß dann in der Düsseldorfer Presse, Bredemeier rette Turo und so weiter. Aber das ging dann nur über einen gewissen Zeitraum auch gut. Und dann waren auch meine Kräfte auch erschöpft. Da war ich kaputt, da war ich müde. Und da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, war aber immer noch im Management von Turo tätig.
Nach 4 Jahren also war Wolfgang Struck weg. Als der weg war, hast du dir Sorgen gemacht, dass das hier überhaupt weitergeht in Düsseldorf?
Da haben wir uns richtig große Sorgen gemacht. Und da musste ich als Frontman natürlich dastehen und den Spielern sagen, es geht weiter, obwohl ich gar nicht wusste, wie es weiterging. Da habe ich also so ein bisschen
geschummelt
und auch Muffe gehabt, das alles umzusetzen. Aber ich hatte sehr, sehr viele Helfer im Hintergrund, mittelständische Firmen, die uns geholfen haben, in Düsseldorf den Handball aufrechtzuerhalten, natürlich für ganz andere Summen, als wir sie heute kennen, ne? Aber es war dann möglich und wie gesagt, und wir haben in der Zeit das deutsche Pokalendspiel erreicht, haben das gegen Großwallstadt mit den weniger erzielten Auswärtstoren leider den Titel nicht gewonnen, haben dann die deutsche Vizemeisterschaft geholt und ein Jahr später den Europacup, den IAF-Cup und das war natürlich ein Traum. Man meinte, man kann alles trainieren, ja. In diesem Fokus stand man ja, ne?
Da sprechen wir gleich drüber, weil du hast ja danach sozusagen alles trainiert, weil du deutscher Bundestrainer geworden bist, aber da bin ich noch nicht. Ich muss natürlich fragen, weil dieses Spiel oder diese beiden Finalspiele besser gesagt gegen Frankfurt-Oder, das waren die letzten Spiele einer BRD-Mannschaft gegen eine DDR-Mannschaft auf Vereinsebene, die es gegeben hat in der Historie. Das war 1989 im April. Habt ihr diese Spiele absolviert? War das komisch, dann in die DDR zu reisen? Warst du vorher dann schon mal in der DDR? Welche Erwartungen hattest du an diese Spiele? Weil du kanntest natürlich auch ein paar Spieler, die sind ja dann hinterher alle zu Turo gegangen. Also alle nicht, aber zumindest ein paar.
Ja, aber die Reihenfolge war schon etwas andere. Wir haben am Ende Vorwärts Frankfurt-Oder als Gegner bekommen im Endspiel im April. Haben die auch in 2 Spielen aufgrund des besseren Torverhältnisses besiegt und sind Europacup-Sieger geworden. Aber politisch war ich nicht so engagiert, dass ich schon mitgekriegt habe, was da im Busche war im April, was später im Oktober, dann November passiert ist. So dass wir da völlig normal in dieses Spiel gegangen sind und haben uns so wie auch in den Spielen vorher vorbereitet. Ich war früher nicht in der DDR. Ich bin ein paar Mal durchgefahren, wenn es Richtung Berlin ging. Von daher hatte ich da auch keine Beziehungen zu. Ich habe natürlich den DDR-Handball verfolgt und bewundert. Das war schon so. Aber ich hatte keine näheren Beziehungen. Und diese beiden Endspiele, die waren von der Emotion her doch schwieriger bei den Umständen vorher und während des Spiels und nach dem Spiel als bei den Spielen gegen die anderen Mannschaften im Europacup. Es hat also keine Nähe bestanden. Wir waren in Düsseldorf. Für uns, wie vor jedem Heimspiel, haben die Frankfurter erst tatsächlich in der Halle gesehen. Und das Gleiche war in Frankfurt. Da waren wir, ja, ich weiß gar nicht, ob man abgeschottet sagen sollte, aber da hatten wir unser Hotel, hatten den Begleiter dabei und waren ja auch nur hingefahren, eine Trainingseinheit und dann das Spiel, sodass es gar keine persönlichen Beziehungen oder Kontakte zu Trainer, damals Schmidt, oder zu den Spielern gegeben hat. Es war also schon eine ganz besondere Atmosphäre, ja.
Wer hat damals den Pokal überreicht und wie war das?
Pokal überreichen sollte, wie ich es im Nachhinein gehört hatte, Egon Krenz. Aber da Wien gewonnen hat, hat er an den Klassenfeind nicht überreicht. Aber das Foto habe ich noch, wo Egon auf der Ehrentribüne sitzt, Egon Krenz. Und ich weiß gar nicht, wie das zu diesem Spektakel gekommen ist, dass er dann nachher überreicht worden ist, glaube ich, vom IAF-Abgeordneten. Erik Elias, glaube ich, könnte das sein aus Schweden, dass der da war, weil das auch ein schwedisches Schiedsrichtergespann war.
Das weiß ich nicht, aber ich wusste das mit Egon Krenz, dass er das nicht gemacht hat. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hast du das dann, wenn du sagst, du hast dieses Foto auch noch, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, 3-4 Jahre später, ganz anders wahrgenommen, diese Situation?
Ja, natürlich, das haben wir dann ganz anders wahrgenommen. Dann hat man sich da auch viel mehr für interessiert und auch im Nachhinein noch die Filme, was in der Zeit los war in der DDR, die ganzen Demonstrationen und so weiter. Das hat natürlich einen ganz anderen Blick auf das damalige Endspiel oder auf die beiden Endspiele gezeigt. Das ist gar keine Frage. Und scherzeshalber haben wir gesagt, wir haben mit dem Sieg gegen Frankfurt-Oder die Mauer niedergerissen. Aber ich meine, das war ja nur der Spaß, nicht? Dass wir praktisch mit dem Bus aus der Halle, wir waren ja nicht der Favorit. Über den Grenzübergang nach Berlin und dann zurückgeflogen nach Düsseldorf. Da war man natürlich beseelt, Glückseligkeit. Da hat man alles drumherum gar nicht so wahrgenommen. Da war man einfach nur Europacup-Sieger, ne?
Wusstest du, als ihr diesen Titel geholt habt, deine Zeit in Düsseldorf ist zu Ende, war das da schon klar?
Nein, 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 das war noch nicht klar. Ich hatte auch für das nächste Jahr ja schon geplant, dass wir dann in der folgenden Saison in der ersten Runde ausgeschieden sind gegen den späteren Sieger Krasnodar mit einer Top-Mannschaft in Russland. Das war ein ganz anderes Thema, aber ich weiß nicht, warum. Ich müsste jetzt die Zusammenhänge wissen. Wann bin ich Bundestrainer geworden? Im Mai 89 oder...
Ah, da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich habe ja hier ein paar Informationen. Im März schon.
Ja, dann war es im März. Das war ja auch eine überraschende Geschichte. Eigentlich war das überhaupt nicht mein Ziel, Bundestrainer zu werden, sondern ich war mit den Junioren sehr zufrieden. Und als dann die Nachricht kam, habe ich mich ja auch gefragt, warum wird es kein Heiner Brandt, warum wird es kein Klaus Langhoff, der es vielleicht sogar eher verdient hätte, weil die DDR ja die Qualifikation oder das olympische Turnier uns gebracht hat. Da gab es wohl politische Gründe, ich habe die nicht hinterfragt, ich habe es gemacht, aber da hatte ich zum ersten Mal den Druck der Verantwortung gespürt, weil es sicherlich viele andere gegeben hätte, die für diesen Job besser geeignet gewesen wären zu dem Zeitpunkt als ich. Nicht jetzt von den Erfolgen her, aber von der Ausstrahlung, von der Seriosität, was sie schon erreicht hatten im Handball, glaube ich schon, dass es richtig gewesen wäre, damals Klaus Langhoff zu nehmen, ja.
Das ist interessant und vor allem sehr ehrlich, dass du das so sagst, weil man könnte ja meinen, Bundestrainer ist das Höchste, was man erreichen kann.
Das ist sicherlich das Höchste, was man erreichen kann, aber das hätte ich vielleicht auch noch ein paar Jahre später erreichen können. Ich war ja relativ jung. Und wie gesagt, wir waren in die CWM abgestiegen, damals eine Mannschaft, der man das zugetraut hätte, zur Olympiade zu kommen und nicht von der B in die C-Liga abzusteigen. Wir haben die Namen vorhin schon mal alle aufgeführt. Das war dieser gute Jahrgang 62, 63, der das Hauptgerüst gestellt hat. Und der deutsche Handball hat ja Riesenerfolge damit gehabt, unter Petri Ivanescu. Und nur bei diesem Turnier in der Schweiz kippen wir, auch weil in einem sensationellen Spiel Schweiz gegen Rumänien unentschieden gespielt hat, genau das Ergebnis, was sie brauchten, und Deutschland dadurch kippte. Nein, also von daher habe ich da nicht mit gerechnet und war da auch gar nicht drauf vorbereitet.
Wenn man auf etwas nicht vorbereitet ist, kann man dann erfolgreich sein?
Was war erfolgreich? Ich habe dann nach Absprache mit dem DAB, ja, jetzt muss ich erst wieder einen Schritt zurückgehen, wir hatten ja was anderes vor, wir wollten ja eine ganz junge deutsche Mannschaft aufbauen, die auch die CWM gespielt hat. Das war ja die Geburtsstunde von Zerbe, von Petersen, die mit 20 schon im Mittelblock gestanden haben, von Holpert im Tor, von Wolfgang Schwenke. Also da hatten wir ja schon noch eine Truppe, verstärkt durch Christian Fitzek, durch Scholle Fratz, die da mitgemacht haben, Martin Heuberger. Da hatten wir schon ja ganz andere Ziele. Wir wollten eine junge Mannschaft aufbauen, die auch recht gut gespielt hat in den 89er Jahren im Herbst. Und erst durch die Zusammenlegung und dem Geschenk der Olympischen Spiele kippte das ja. Und es wurde ja praktisch ein ganz klarer Neuanfang, den man mir nicht vorgeschrieben hat. Ich konnte mir schon aussuchen, mit welchen Spielern ich arbeiten wollte. Aber das war natürlich eine ganz andere Aufgabe, die ich da auf einmal vor mir hatte, gegenüber der, wo ich für angetreten war. Eine neue Mannschaft für die Bundesrepublik aufzubauen, das wurde ja relativ schnell überholt.
Hat dich das überfordert?
Das müssen andere beurteilen, weil ich habe mich wohl gefühlt. Das Training mit den Jungs hat Spaß gemacht. Es waren gute Charaktere, es waren gute Handballer. Die DDR war ja nicht mehr das Nonplusultra in der Weltspitze, sondern die WM in der Tschechei, glaube ich, endete auch nur mit dem 6. Platz. Und aus 2 Kränkelnden macht man noch keinen gesunden. Es war schon relativ schwierig in der Kürze der Zeit, da für die Olympischen Spiele in Barcelona was zu bewegen. Aber es stand für mich auch fest, nachdem die Spiele so gelaufen waren, wie sie gelaufen waren, das war das Ende für mich. Ne? Das habe ich ja gleich in Barcelona auch noch erklärt. Dann ist man ja auch persönlich enttäuscht und leer und da sucht man auch nicht nach Ausreden, da hat man ein Ziel nicht erreicht. Das Ziel war nicht, eine Olympiamedaille zu holen für mich, sondern mein realistisches Ziel war, was ich damals mit Dietrich Späthe, mein Co-Trainer, so auserkoren hatte, dass wir versuchen wollten, Platz 5 bis 6 zu belegen, als ersten Schritt zurück in die Weltspitze. Und das ist ja krachend schiefgegangen, obwohl es, wenn man es genau beobachtet, gar nicht so schlimm war. Es waren Niederlagen gegen Spanien mit 2 Toren, gegen Frankreich mit 2 oder 1 Tor, gegen die damalige Sowjetunion, die da noch gespielt hat, die GUS, war es ein bisschen höher. Ägypten geschlagen, aber da war ein Tiefpunkt gegen die Tschechei bei und das hat uns natürlich weit nach hinten geschmissen und mit dem Spiel stand für mich fest, also meine Tätigkeit als Bundestrainer ist damit erledigt.
Dieses olympische Handballturnier 92 hat nicht in Barcelona, sondern in Granollers stattgefunden.
Ja.
Das ist ganz interessant, denn dort, weil du gerade Dietrich Späthe angesprochen hast, habe ich im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft 2021 mit Dietrich Späthe ein sehr interessantes Interview geführt und er konnte sich auch noch sehr gut an diese Zeit bei diesem olympischen Turnier erinnern. Aber was du im Vorgespräch gesagt hast, da habe ich den Namen Frank-Michael Wahl angesprochen und hast du gesagt, den hätte ich eigentlich gar nicht mitnehmen dürfen. Der war ja im Prinzip eine absolute Handball-Ikone der DDR zu damaligen Zeitpunkt. Er ist ja nach wie vor der Spieler mit den meisten Länderspieltoren in der deutschen Handballgeschichte. Aber der war verletzt, der hätte eigentlich gar nicht mitreisen sollen.
Das war das Problem, dass er verletzt war. Er hatte aber in der Vorbereitung noch einige sehr gute Spiele gemacht, auch gegen gute Mannschaften bei den Vorbereitungsländerspielen und wir hatten auch keine richtige Alternative in der Bundesrepublik, so will ich es nochmal sagen, in der Nationalmannschaft. Und von daher habe ich mir viele Gedanken mit Dietrich gemacht und wir sind dann zu dieser Aufstellung gekommen, was nicht gewollt war, aber was sich so ergeben hatte, dass fast auf jeder Position einer aus der ehemaligen DDR und einer aus der Bundesrepublik stand. Es war Holger Schneider und Jochen Fratz, es war Michael Wahl, auf der Mitte war Stefan Haug mit Klemm, Haug gegen die defensiven Deckungen der Schütze von hinten, Klemm gegen die Offensive mit seinem Spielwitz. Rechts Richard Radka, Volker Zerbe, rechts außen Holger Winselmann, der ein gutes Turnier gespielt hat, zusammen mit Bernd Roos, der dabei war, am Kreis Hahn gesetzt, Top-Kreisläufer. Also es war schon eine für mich klare Linie, wie diese Mannschaft zusammengestellt war. Dass der Erfolg dann nicht gekommen ist, das hat ja dann auch andere Gründe. Aber ich glaube, die Zusammenstellung der Mannschaft war schon sehr durchdacht und das ist wie bei jeder Nominierung Spieler gibt, die sich übergangen fühlen und die gerne mitgenommen werden. Das war man von vornherein klar, dass es da Härtefälle gibt, über die man reden muss.
Ist dir das dann teilweise schwer gefallen, nicht nur bei dem Turnier, sondern generell Spielern zu sagen, du bist eigentlich ein toller Spieler, aber ich habe keinen Platz in meinem Kader?
Nein, ich glaube, dass ich so kommunikativ war und auch so ehrlich war, das mit den Spielern auch zu besprechen. Also das war nicht das Thema, weil letztendlich war ich ja für den Kader verantwortlich. Und ich bin auch heute noch der Meinung, dass dieser Kader gut genug war, um eine bessere Platzierung zu erzielen.
Ich habe auch im Rahmen von 300 Sendungen von Kreisab damals mit Andrea Bölk gesprochen, die natürlich auch als DDR-Nationalspielerin dann in dieses gesamtdeutsche Team reingekommen ist. Und die hat so ein bisschen angedeutet, dass das nicht immer ganz so einfach war. Wie war das in der Männernationalmannschaft, dieses Gebilde DDR und BRD zusammenzuführen?
Also ich, so ist meine Erinnerung. Im Nachhinein, ich muss sagen, und so habe ich es ja auch immer vertreten, dass das einfach eine Herausforderung war, die uns aber gelungen ist. Ich habe da keine Misstöne zwischen den Spielern und so weiter, sondern das war schon eine Einheit. Das ist geglückt. Wir waren uns auch über das System, was wir spielen wollten, relativ schnell einig. Da haben wir ja Leute mit eingebunden. Und ich habe das also als nicht schwierig empfunden.
Du warst zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt, also noch relativ jung. Du hast aber eben schon gesagt, du wusstest dann nach dem Spiel gegen die Tschechei, das geht jetzt zu Ende hier, meine Zeit als Bundestrainer. Hast du dann Druck verspürt, weil du nicht wusstest, was als nächstes kommt?
Nein, erstmal habe ich viel Aufmunterung verspürt von Seiten des DHBs, weil ich ja noch einen Vertrag über ein Jahr hatte. Und auch von Seiten der Spieler oder von einigen Spielern, ich habe ja nicht mit allen gesprochen, die haben mir dann schon gesagt, Bredemeier, mach weiter, das hast du ja hier nicht alleine verbockt. Ne? Aber für mich stand eben fest, Olympische Spiele hat so eine Ausstrahlung, wenn man da nicht die Platzierung erreicht, die man sich auch selber gestellt hat. Da muss man auch so konsequent sein und sagen, es ist Feierabend. Und nicht mehr und nicht weniger habe ich getan. Ich glaube, dass das auch viele andere Trainer getan hätten.
Du bist dann ein paar Monate später wieder zurück zu Tore Düsseldorf als Sportdirektor. Wie kam es dazu?
Ich will es mal so sagen, ich hatte ja immer noch die Verantwortung über diesen Verein. Auch in der Zeit, als ich Bundestrainer war. Das war eigentlich die Verantwortung, die ich gespürt habe, diesen Verein noch nicht im Stich zu lassen und was anderes anzunehmen, sondern was ja hochinteressant war, dass ja viele Bundesliga-Bosse damals, die während der Olympischen Spiele natürlich über die Nationalmannschaft nicht mit dem, was wir da abgeliefert haben, einverstanden waren, dass das aber auch nachher Leute waren, die mich kontaktiert haben, ob ich nicht Trainer bei dem, dem oder dem werden wollte. Also das war schon für mich hochinteressant, dass das dann so war. Aber ich hatte als Trainer eigentlich für mich gedacht, dass ich eine Pause brauche, dass ich das Management machen kann, und so habe ich es dann auch fortgesetzt. Praktisch als sportlicher Leiter zusammen mit der Geschäftsführung in Düsseldorf. Und bevor dann die Anfragen kamen aus Hameln, und davor lagen ja erst die Trainerangebote von 3, 4 Bundesligisten, die ich dann aber, ich war nicht bereit dafür, da schon wieder Trainer in der Bundesliga zu werden. Darum habe ich mich als sportlichen Leiter mit Hameln geeinigt, aber auch nur für ein Jahr, weil im gleichen Zeitraum auch GWD wieder anfragte. GWD ging es richtig schlecht, das waren die 97er Jahre, wir waren aufgestiegen, standen aber kurz vor der Insolvenz, und hier hat das damalige Präsidium sehr um mich wieder geworben, zurückzukommen in die Heimat. Und das war einfach dem Ruf, den ich gefolgt bin. Das war eigentlich die Motivation zu sagen, GWD hat mir viel gegeben, ich muss auch viel zurückgeben, und bin deshalb hier als erst sportlicher Leiter und einige Jahre später als Geschäftsführer eingestiegen.
Das ist ja interessant. Das hättest du wahrscheinlich damals in Barcelona auch nicht gedacht, dass du da das letzte Mal als Trainer arbeitest.
Das weiß ich gar nicht, ob ich das gedacht habe.
Also wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten, mit 40.
Wie gesagt, es gab ja gute Anfragen von vernünftigen Vereinen. Bei einem Verein war ich relativ weit, habe dann aber auch zurückgezogen und habe gesagt, nein, ich mache in Düsseldorf weiter.
Du darfst an der Stelle den Verein gerne verraten, das ist kein Problem.
Nein, das möchte ich nicht. Das hört sich so nach Beweihräucherung an. Nein, alles gut, es waren Gespräche, haben stattgefunden. Ich habe mich für Düsseldorf entschieden, habe das auch nie bereut. Hab dann aber gemerkt, dass das immer schwerer wurde und die Unterstützung nicht mehr so da war in den 95, 96er Jahren. Und habe dann, wie gesagt, Kontakte zu anderen Vereinen noch gehabt, unter anderem Hameln, die mich natürlich als Trainer haben wollten, nicht als sportlichen Leiter. Ich aber nicht bereit war, Hameln als Trainer zu übernehmen, sondern nur als sportlicher Leiter oder Berater oder wie man das auch immer sagen will. Und ein Jahr später kam Grün-Weiß Dankersen oder GWD Minden mit der Geschichte, diese gleiche Position bei meinem Heimatverein wieder anzunehmen. Und das habe ich natürlich auch sehr, sehr gern getan, dass daraus 4, 5 Jahre später eine Geschäftsführerrolle wurde. Da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Und das war auch nie mein Ziel.
Vielleicht die beste Entscheidung deines Lebens, zum Beispiel Hameln abzusagen und zu sagen, nee, GWD, da muss ich hin?
Aber das war doch eine Herzensangelegenheit. In Hameln waren ganz tolle Leute am Ruder, so sagt man ja, und haben den Verein auch bundesweit und europaweit bekannt gemacht, aber meine Liebe ist immer noch GWD, das ist doch ganz klar. Da bin ich groß geworden, da bin ich jetzt seit über fast 65 Jahren Mitglied oder bin ich 65 Jahre Mitglied. Ist mein Herzensverein, also da gab es keine große Überlegung, sondern das war es klar, diese Position anzunehmen. Aber zu meinen Bedingungen, das war also auch wichtig. Das war Hosen runterlassen, wo steht GWD tatsächlich. Und dann kamen ja diese Zahlen nach draußen, die eigentlich das Ende von GWD bedeutet hätten. Und das war natürlich für mich die größte Herausforderung zu sagen, das kannst du nicht zulassen. Dieser Verein hat dir so viel gegeben und es gibt hier so viel positiv Handballverrückte und auch der Mittelstand und die Minder Unternehmen arbeiten hier gut mit. Den Verein müssen wir aus dem Schuldenbereich wieder rausbringen, müssen sie zu einem solide wirtschaftlichen und zu einem sportlichen Verein wieder werden lassen, der in die erste Liga gehört. Das war immer meine Zielsetzung. Und die habe ich ja von 97 bis 2017, also in den 20 Jahren mit 17 Jahren erste Liga auch erreicht. Von daher habe ich da auch gut mit abgeschlossen, habe dem Verein auch als erster Vorsitzender weitergeholfen über Jahre, was ich nie werden wollte, sondern weil es keinen gab. In 2006, ja, du wirst ja nicht vom Gericht geführt werden, sondern du willst ja das Handeln in der Hand haben und dementsprechend habe ich mich auch damals überreden lassen. Da sind aus 4 Jahren, die vorgesehen waren, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, jetzt ist 24, also fast 18 Jahre erster Vorsitzender nochmal gewesen. Aber GWD ist mein Verein, das ist meine Herzensangelegenheit. Hier bin ich groß geworden. Also da gibt es keine zwei Entscheidungen.
Jetzt kommen wir ja ganz intensiv zu diesem Kapitel. Wir haben mit diesem Kapitel das Gespräch angefangen, GWD. Und das war ja nur ein kurzer Teil. Und jetzt haben wir ja noch ganz viel über das versprechen können. Deswegen ist das, glaube ich, ein schöner Bogen, den wir da gespannt haben mit den ganzen sehr spannenden Geschichten dazwischen. Aber ja, GWD, wir sitzen, wie gesagt, hier in der Geschäftsstelle, das ist dein Leben. Und als du dann damals zurückgekommen bist und du gesagt hast, lasst bitte die Hosen runter, ich muss wissen, was hier genau los ist. Warst du geschockt, als du die Zahlen gehört und gelesen hast?
Ja, weil sie ja von Woche zu Woche mehr wurden. Es wurde uns ja Zahlen genannt, die nicht der Realität entsprachen. Aber wir haben einfach gesagt, und da hatte ich auch starke Mitstreiter mit dem damaligen Geschäftsführer Jürgen Riechmann, leider viel zu früh verstorben, dass wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen. Und da haben ja viele, viele minder normale Vereinsmitglieder von GWD geholfen und haben Bürgschaften unterschrieben und die Gesellschaft haben Bürgschaften unterschrieben, die Kreditinstitute, die Sparkassen in Lübeck haben mitgespielt. Und wir hatten uns vorgenommen, den Verein nach 10 Jahren, es war ja noch der e.V., wirtschaftlich wieder zu entlasten und gesund zu sein. Wir haben gleichzeitig eine GmbH und Co. KG gegründet auf meinem Wunsch hin, wo die Bundesligamannschaft praktisch der Spielbetrieb für die Bundesligamannschaft finanziert wurde. Das waren so Grundvoraussetzungen. Diese 10 Jahre haben wir nicht eingehalten, es sind 12 geworden, aber GWD ist schuldenfrei, der Hauptverein, mit guter Jugendarbeit, mit guter Nachwuchsarbeit. Und die Bundesliga, ja, das kann nicht anders sein, wir müssen wieder oder wollen auch wieder in die erste Liga, da gehört GWD hin. Wohl wissend, dass wir nicht an die Erfolge der 70er Jahre anknüpfen können, wo wir 2-mal deutscher Handballmeister in der Halle geworden sind und 3-mal Pokalsieger. Das ist in den überschaubaren Zeitraumen der nächsten 10, 15 Jahre sicherlich nicht machbar. Das wäre Spinnerei. Aber wir möchten natürlich wieder unbedingt, und wir sind auf einem guten Weg, in diese erste Liga zu kommen. Weil wir, und da bin ich auch wirklich der Meinung, GWD gehört in die Bundesliga, Tradition verpflichtet, steht aber auch manchmal im Weg, wenn man immer mit der alten Zeit verglichen wird, aber wir haben jetzt eine neue Zeit, wir haben ein gutes Management mit Nils Torbrügge, wir stehen auf einem Aufstiegsplatz, zwar mit 3 anderen Mannschaften zusammen und es wäre schön, wenn wir jetzt im 101-Jährigen den Aufstieg schaffen könnten und wieder in die erste Liga zurückkehren können. Das muss das Ziel bleiben und es wird auch weiter verfolgt, auch wenn wir es in diesem Jahr nicht schaffen würden.
Das ist aber ja Zukunft. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr über die Vergangenheit sprechen und auch über diese Phase, die du gerade ja angedeutet hast, beziehungsweise wo du erklärt hast, es wurden Bürgschaften unterschrieben. Du hast mit vielen Leuten wahrscheinlich damals gesprochen. Wie hast du das hinbekommen? Wie hast du die anderen davon überzeugen können, dass nur dieser Weg auch möglich ist? Insbesondere natürlich ist ja dann der einzig richtige Schachzug, den man machen kann, eben eine Bundesligamannschaft trennen vom Gesamtverein, damit der eine Chance hat, sich zu konsolidieren.
Also meine Haupttätigkeit lag zu dem Zeitpunkt da drin, diese Gesellschaft zu gründen, von den Gesellschaftern Gelder einzusammeln, die einen Teil der Schulden abdeckt. Den zweiten Teil hat unser leider auch viel zu früh verstorbener Helmut Meisel, der damals noch erster Vorsitzender war im Verein, über Vereinsmitglieder zusammengeholt, sodass wir plötzlich über einen Betrag von gut 1,5 Millionen D-Mark verfügen konnten. Und das war der Anfang, um uns dann zu konsolidieren. Es gibt eine Lizenzgebühr, dass die Bundesliga an den Verein zahlt. Davon sind damals die Altschulden bezahlt worden. Heute wird dadurch die Jugendarbeit gestärkt, weil da ja auch die Anforderungen viel größer geworden sind. Das waren viele Gespräche und ich weiß auch nicht, ob wir uns so sicher waren. Im Nachhinein ist alles gut gelaufen. Ob wir uns so sicher waren, dass wir das auch erreichen würden. Wir haben ja auch mal das Experiment mit Hannover gemacht. Hier wurde es wieder knapp und wir kriegten das Angebot aus Hannover, in Hannover die Hälfte unserer Heimspiele zu spielen. Es war keine Fusion, wie vielfach falsch erzählt worden ist, sondern wir haben einfach den Zusatz GWD Minden Hannover dazugenommen und haben aber mit einer rein Mindener Mannschaft gespielt, haben das gut gesponsert bekommen, aber es ging dann auch nur anderthalb Jahre gut und keine drei, wo es drauf angelegt war, aber es hat uns geholfen, um den nächsten Step zu schaffen. Ja, es war eine Riesenaufgabe, weil der Schuldenberg wuchs ja, es hieß dann, die BG braucht man nicht zu bezahlen, die sind anderen auch erlassen worden, Schuss in den Ofen, auch die mussten wir bezahlen, waren wieder 500.000 D-Mark, die mehr aufgebracht werden mussten. Also es war schon eine harte Arbeit, aber es ist mir gelungen, mit meiner Art und Weise die Leute zu begeistern. Das hat man mir ja immer nachgesagt, dass ich Leute für eine Sache begeistern kann, Spieler begeistern kann, Mitstreiter begeistern kann. Und das ist mir auch in diesem Falle gelungen. Aber es haben unwahrscheinlich viele dran mitgearbeitet. Alleine wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das wäre eine Aufgabe gewesen, die ich nicht geschafft hätte.
Konntest du damals eigentlich ruhig schlafen?
Nicht immer. Das wäre jetzt Quatsch zu sagen, man könnte ruhig schlafen, weil die Ergebnisse auch noch mit eingewirkt haben. Und wir haben ja nun oft um den Abstieg gespielt. Wir hatten ganz am Anfang ja noch die Idee, GWD soll an alte Zeiten anknüpfen. Verpflichtungen, Tutschkin, Dushebajew, Löhr. Sie waren finanziert, wir konnten uns das erlauben. Aber wir hätten ja weitermachen müssen. Wir hätten die Mannschaft weiter verstärken müssen. Und diese Möglichkeit wäre nicht mehr gegeben gewesen. Darum mussten wir das wieder reduzieren. Und haben dann jahrelang um den Abstieg gespielt. Mit vielen Eingewächsen. Da haben wir davon profitiert, dass wir eben eine gute Nachwuchsarbeit über all die Jahre haben, wo Sebastian Baggerts und Dietmar Molter natürlich riesig zu beigetragen haben, dass das über diesen Zeitraum lief. Dann die Trainer der zweiten Mannschaften. Also wir waren gut aufgestellt und ich glaube auch, dass GWD immer noch ein Verein ist, der um Platz 12, 13 in der Bundesliga mitspielen kann. Und da müssen wir wieder hin. Das sollte der nächste Step sein, die nächste Zielsetzung. Dann wäre ich sehr zufrieden und könnte auch zufrieden zurückgucken.
Wenn man jetzt aber mal überlegt, was du gerade eben gesagt hast, ihr seid nach Hannover gegangen, ursprünglich geplant für 3 Jahre, waren dann anderthalb, weil ihr natürlich finanzielle Mittel brauchtet. Das war der eine Punkt. Das andere ist, das ist ja hier seit vielen Jahren ein großes Thema, die Kamperhalle ist einfach nicht mehr modern genug. Da gibt es immer wieder große Probleme. Der Verein muss Heimspiele beim Erzfeind austragen. Das ist ja so beim TuS in Lübbecke. Also das muss man sich mal vorstellen. Das wäre so, als würde Borussia Dortmund in Schalke seine Heimspiele in der Fußball-Bundesliga austragen. Und GWD Minden fährt dann in die verfeindete Halle sozusagen und trägt da die Spieler aus. Also die Bedingungen sind nach wie vor äußerst schwierig. Das war damals auch schon so. Hattest du immer ausreichend Geduld oder bist du zwischendurch auch mal ein bisschen wahnsinnig geworden in der Zeit?
Ja, ich bin auf jeden Fall grau geworden und älter, aber dieses nicht zu scheitern mit GWD, das war so groß, der Ehrgeiz. Also da habe ich dann alle Register, die man so ziehen kann, auch gezogen. Dies mit der Halle ist natürlich auch schwierig, weil zwischendurch die Renovierung der Kamperhalle war ja vonnöten und ist ja jetzt auch, geht dem Ende entgegen und ich hoffe, dass wir das erste Spiel in der nächsten Saison in der neuen oder in der renovierten Kamperhalle spielen können. Zwischendurch tauchte ja das Thema auf, wir bauen uns ja selbst eine Mehrzweckhalle. Und da gab es auch Interessenten, die da uns unterstützt hätten. Aber von Jahr zu Jahr wurde das auch verwässert durch viele Gespräche, die nicht zielführend waren. Und das ist jetzt zu einem Punkt gekommen, dass wir uns diese Halle abschminken können und wir auf die Kamperhalle angewiesen sind. Und wenn wir es schaffen sollten, wie gesagt, da in diese erste Liga jetzt wieder aufzusteigen und in der Kamperhalle zu spielen, dann hat der Verein auch wieder eine Perspektive. Nicht um deutscher Meister zu werden, das habe ich eben schon mal angekündigt, aber um in der Bundesliga mitzuspielen und da auch eine vernünftige Rolle zu spielen und das zweite Standbein weiterhin eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit betreiben zu können.
Ich habe ein paar Artikel gelesen, einen vor allem sehr langen zu deinem 70. Geburtstag und da wurde sehr, sehr deutlich, dass du zwischendurch ja gefühlt alles gemacht hast. Dass du dir auch Zeit genommen hast, dass du bei den Jugendspielen dabei gewesen bist. War das für dich immer selbstverständlich, weil GWD dein Verein ist? Oder war es selbstverständlich aufgrund deiner Rolle, dass du gesagt hast, naja, ich bin jetzt hier Geschäftsführer, ich bin Vorsitzender, ich mache das gefühlt ja alles in Personalunion, dann muss ich das auch machen?
Ich habe es gerne gemacht und ich gucke auch heute noch gerne Spiele unserer zweiten oder der Jugendmannschaften. Es war nie eine Pflicht, sondern es war immer mein eigener Antrieb. Ich hätte es nicht machen müssen in dieser, aber wenn man eine Rolle annimmt und sagt, jawohl, ich mache noch für ein paar Jahre den ersten Vorsitzenden, dann sollte man es auch richtig machen. Nur um erster Vorsitzender zu sein, ich glaube, das ist die falsche Motivation. Und man muss ja dem Verein dienen. Wir sind ja nicht dafür da, um uns selber auf ein vernünftiges Schild zu heben, sondern man ist ja dafür da, um dem Verein zu dienen, um den Verein nach vorne zu bringen. Von daher war das nie eine Last, vor allem auch keine zeitliche Last. Eine 7-Tage-Woche war völlig normal. Und nein, es hat auch Spaß gemacht. Auch weil man konnte ja sehen, es bringt auch was. Ne? Es ist ja nicht für die Katz, was wir hier gemacht haben. Von daher war es für mich fast schon eine Selbstverständlichkeit und keine Last.
Du hast jetzt gerade gesagt, eine 7-Tage-Woche war normal. In diesem Artikel, da kommt auch deine Frau zu Wort und sagt dann, ja, für mich war das auch nicht immer einfach, aber ich habe mich dran gewöhnt, dass Horst immer unterwegs war. Wie hast du aber für dich selber neue Energie gefunden? Weil man ist ja schon in dieser Handballblase in einer Art Hamsterrad unterwegs.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich es selbst gar nicht so richtig beantworten kann. Ob ich manchmal über dem Punkt war und nur anwesend oder ob ich auch noch was bewegt habe. Aber wie gesagt, für mich war die Motivation ja da, GWD schuldenfrei in der ersten Liga zu übergeben. Das war mein Hauptziel, als ich angefangen bin. Das ist mir beides geglückt. Wir haben damals 24 Punkte geholt, waren Tabellenzwölfter, waren auf einem guten Weg. Dann hat es im Bereich der Gesellschaft da ein paar Entscheidungen gegeben, die dann nicht so nachvollziehbar waren, die uns auch nicht gut getan haben. Aber im Endeffekt haben wir auch das überlebt. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war immer genug Kraft da, eben für die Bundesliga und auch für den Verein, ja. Ich habe mir höchstwahrscheinlich meine Pausen genommen, die anderen und ich selber gar nicht so mitgekriegt haben.
Bist du denn mittlerweile froh, dass du sozusagen nur noch als Fan in die Halle gehen kannst? Oder
ja,
ist deine Wahrnehmung, wenn du jetzt dann in der Halle bist, ja, so weit weg von dem, was du damals gemacht hast? Weil das stelle ich mir sehr schwer vor, irgendwann diesen gedanklichen Absprung zu schaffen.
Nein, diesen gedanklichen Absprung habe ich geschafft, weil ich mir auch die Ziele so gesteckt hatte. Ich hatte ja gesagt, ich höre 2017 auf, dann bin ich 65. Das habe ich eingehalten und ich habe gesagt, ich höre 2024 auf als erster Vorsitzender. Das habe ich auch schon 2022 bekannt gegeben, dass das die letzte Periode war, sodass ich mich auch gut darauf vorbereiten kann. Und ich kann die Spiele jetzt unter einem ganz anderen Aspekt. Ich setze mich auf die Tribüne, gucke mir das Spiel an, bin Fan, ist klar. Aber bin nicht mehr verrückt, brauche nicht mehr rauslaufen, bin nicht mehr ergebnisabhängig. Ergebnisabhängig sind jetzt meine Nachfolger. Natürlich wünscht man dem Verein alles Gute, weil alles andere wäre ja Quatsch. Man hat ja nicht 20 Jahre umsonst gearbeitet oder dafür gearbeitet, um eine schlechte Mannschaft zu sehen. Nein, ich bin froh, dass ich so den Absprung geschafft habe, bin aber auch gleichzeitig froh, dass es gerade jetzt in der Phase einen guten Lauf nimmt, dass wir mit Nils Torbrügge einen guten Geschäftsführer gefunden haben, der das sehr gut handelt. Und habe auch das Gefühl, es geht wieder bergauf mit GWD. Letztes Jahr war es ja nochmal schwierig, das eine Jahr. Das muss man ja gestehen. Und dieser Abstiegskampf, also 2 Jahre waren sicherlich nicht das, was man sich gerne wünscht als Vereinsvorsitzender. Aber man kann es sich nicht aussuchen. Und da muss man da auch mit fertig werden und muss seine Wege finden, um damit klarzukommen.
Zumal ja am Ende die erste Mannschaft zwar das Aushängeschild eines Vereins ist, aber eben nicht der gesamte Verein. Du hast mehrfach die tolle Jugendarbeit von GWD Minden angesprochen und ich kann mich noch erinnern, weil das ist dann so meine Generation, wie ein Jan-Fiete Buschmann beispielsweise dann in die Bundesligamannschaft gekommen ist als ganz, ganz junger Kerl und die auch für ein paar Jahre relativ mitgeprägt hat. Aber das ist vielleicht so eine Sache, die noch ein bisschen besser funktionieren muss in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren, dass es wieder gelingt, mehr eigene Spieler in die erste Mannschaft zu bekommen?
Ja, es sollte wieder so sein, wie es vor ein paar Jahren war, als wir mit Moritz Schepsmeier, Andreas Simon, Fiete Buschmann, also wirklich einige Spieler auch diesem Verein in der Bundesliga mitgeprägt haben. Vorher war es Frank von Bern, danach war es Michalzik, Bierleben, die heute erfolgreich in Hannover spielen und auch für den DHB. Und da müssen wir wieder hinkommen. Das sollte unsere Zielsetzung sein und das ist, ich will jetzt nicht vom Anspruch reden, aber das sollte die Zielsetzung sein. Und das ist das, was die GWD-DNA ausmacht. Den eigenen Nachwuchs so weit zu fördern, dass er uns in der Bundesliga helfen kann.
Bevor wir gleich komplett auf die Zielgerade dieses Gesprächs einbiegen, muss ich noch mal eine Frage stellen. Du hast gerade Frank von Bern genannt, dein Nachfolger als Geschäftsführer. Und in diesem Artikel habe ich auch gelesen, dass du gesagt hast, das hat dir sehr wehgetan, als er dann gehen musste, weil du ihn natürlich auch aufgebaut hast, du ihn hier haben wolltest als ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, sollten wir nicht vergessen, als Gesicht vor allem in seinen ersten Jahren als Bundesligaspieler von GWD Minden. Hat dir das sehr wehgetan, als er dann gehen musste?
Das hat mir richtig wehgetan. Ich musste ja im Laufe der Zeit den einen oder anderen Trainer entlassen und auch diese Gespräche sind ja nun nicht vergnügungssteuerpflichtig, sondern das ist schon hart, das geht an die Substanz, wenn man so Auge in Auge sich gegenüber sitzt und muss mitteilen, pass auf, deine Zeit ist hier vorbei, das sind die Gründe. Aber das hat immer fair und sauber stattgefunden. Und mit Frank von Bern, Der ist ja nicht dumm, der hat ja die Außengeräusche auch mitgekriegt. Das war ja nicht meine Forderung, Frank von Behren zu entlassen, sondern das kam ja aus anderen Mündern, wenn man so sagen darf. Es gab andere Bestrebungen, die Doppelspitze war ein Fehler, die hat uns nicht geholfen, das muss man ganz deutlich sagen. Damit warst du bei GWD nicht ausgelastet, ein Finanzgeschäftsführer, und also hauptamtlich und ein Geschäftsführer nur für den Sport. Das hat richtig wehgetan. Wir hatten jetzt vor kurzem mal wieder hier in Minden Kontakt. Ich habe ihn jetzt über Silvester geschrieben. Ich glaube, er wäre der richtige Mann für GWD gewesen. Er hat gute, ganz, ganz gute Personalentscheidungen getroffen. Hat dann aber, und das weiß er selbst auch, ein paar Fehler gemacht, diese Spieler ja anders zu behandeln, so möchte ich es mal sagen, mit denen Gespräche zu führen, Verträge abzuschließen. Ich war der Kommunikator. Ich habe die Leute, die saßen in diesem Raum hier immer zum Kaffee trinken, die konnten kommen, die wussten, Bredemeier ist für uns da und konnten mit mir reden. Frank hat das ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, er hat es auch selbst eingesehen, dass das nicht immer richtig war. Aber er hat ganz, ganz gute Personalentscheidungen getroffen, die er aber leider dann nicht verlängert hat oder aus anderen Gründen anders eingeschätzt hat. Eigentlich eine Idealbesetzung für GWD.
Braucht es, wenn man einen Verein erfolgreich führen möchte, eine gewisse Form von, wie es bei dir der Fall ist, Liebe für diesen Verein, damit das erfolgreich sein kann? Also ich beziehe das jetzt nicht nur auf GWD Minden, sondern halt allgemein. Wenn jemand den, ich sag jetzt mal, SC Magdeburg führen will, wie das halt gerade Bennett Wiegert macht, der hat natürlich eine unglaubliche Liebe für diesen Verein. Bob Hanning hat wahrscheinlich jetzt mittlerweile eine Liebe für die Füchse Berlin entwickelt über all die Jahre. Oder, ach, wir könnten so viele Vereine nennen. Braucht es das, damit das funktionieren kann?
Ich glaube, dass es nicht zum Nachteil ist, wenn man irgendwas aus Überzeugung, aus Liebe tut. Wenn man sich mit dem Verein identifiziert, dem Verein nahesteht. Ich glaube schon, dass das hilft. Wenn man das Ganze nur als Job bezeichnet oder sieht, ja, dann hast du den Erfolg oder du hast den Misserfolg. Und wenn du den Erfolg nicht hast, dann hast du den Misserfolg, dann musst du gehen. Das ist dann so. Dann hast du nicht diese Nähe zum Verein und zu den Leuten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man den Verein liebt und dahinter steht, dass es dann vieles einfacher macht. Weil man auch draußen anders gesehen wird und anders bewertet wird.
War das dein Erfolgsgeheimnis über all die Jahre, dass du so viel und auch offen mit den Leuten gesprochen hast?
Ich glaube schon, ja. Dass man kommunikativ war, dass man viel gesprochen hat, dass man sich den Problemen angenommen hat, die Probleme diskutiert hat, die ja nicht immer nur im sportlichen Bereich liegen. Dass man fair damit umgegangen ist mit den Spielern, dass man ihnen auch vorher gesagt hat, pass auf, unsere Wege trennen sich, das sind die Gründe. Dass sie immer Bescheid wussten und keinen Eiertanz hatten. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist in diesem Job.
Ist das heutzutage mit der Entwicklung der Gesellschaft überhaupt noch möglich, solche Leute zu finden, die so mit einem Verein verbunden sind und so eine Leidenschaft ausstrahlen, wie du das gemacht hast in all den Jahren bei GWD? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, das bei Topclubs zu haben. Vielleicht geht das bei kleineren Vereinen, ich sag mal ab Platz 10 in der Bundesliga. Aber ich glaube, bei den Topclubs ist Bennett Wiegert jetzt aktuell vielleicht eine absolute Ausnahme.
Ja, Bennett ist ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor. Das ist dann schon eine Ausnahme. Bob hat vieles richtig gemacht, indem er sich zur Verstärkung seiner Person Kretsche geholt hat. Für die Öffentlichkeit, aber auch natürlich für sein Fachwissen im Sport. Das ist also sicherlich ein sehr, sehr gutes Duo. Das darf man nicht außer Acht lassen. In Flensburg ist es sehr, 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 sehr lange mit Manni Werner in die richtige Richtung gegangen. Heute weiß ich auch nicht, was da gerade so im Umfeld passiert. Aber ich glaube, dass es hilft, wenn man sehr offen und kommunikativ mit den Mitstreitern und den Spielern und den Vereinen umgeht.
Ich muss jetzt nochmal auf diese 100 Jahre GWD zurückkommen, weil du eben schon sehr deutlich geschildert hast, wie weh dir das getan hat, als Frank von Behren dann gehen musste. Dann ist man ausgerechnet im 100. Jahr des Vereins in der zweiten Liga. Kann es schlimmer sein?
Ja, es gibt Schlimmeres. Man hat ja wieder ein Ziel. Man will ja wieder rein in diese erste Liga. Diese 100 Jahre sind eine Zahl und die Vergangenheit ist ja gefeiert worden, was in diesen 100 Jahren passiert ist, nicht die Zukunft. Die Zukunft müssen wir nach diesem Festakt gestalten, da sind wir auf einem guten Weg. Die Vergangenheit haben wir gewürdigt, wir haben die Spieler gewürdigt, die Großen, die für GWD viel geleistet haben, haben wir zu Ehrenmitgliedern ernannt. Und ich muss wirklich sagen, das war verkraftbar mit der Zielsetzung, dass es nicht mehr so eine Saison ist wie im letzten Jahr, sondern dass man tatsächlich oben mitspielt, mit angreift, mit dem BHC, mit Balingen. Das waren ja eigentlich auch die Vereine, mit denen man vorher rechnen konnte mit uns. Und ja, wir stehen so da, dass wir dann eben im 101. Jahr wieder Bundesliga spielen müssen, weil die 100 ist ja nur eine Zahl, nicht? Aber es ist natürlich, für mich war das als erster Vorsitzender sehr gut. Das war auch vor 2, 3, 4 Jahren meine Zielsetzung, dass ich sage, ich führe den Verein auch in das 100. Jahr. Und wir haben viele Aktionen vor und wir werden die Alten feiern, ohne die Zukunft aus den Augen zu lassen. Das war die Motivation, nochmal den Vorsitzenden zu machen. Und mit diesem Abschluss bin ich auch sehr zufrieden und mit mir im Reinen.
Du hast eben gesagt, GWD Minden ist aus deiner Sicht ein Verein, der auf Platz 12, 13 in der Bundesliga unterwegs sein kann. Könntest du dich damit zufrieden geben, wenn ich dir garantiere, GWD wird in den nächsten 100 Jahren immer unter den ersten 25 im deutschen Handball sein?
Ja, kann ich mich auch mit zufrieden geben. Wir haben oft diskutiert, als wir gesagt haben, Mensch, jetzt stehen wir auf dem Abstiegsrang, aber wir hören immer noch damals zu den 20 Top-Clubs der Bundesliga. Und da könnte ich mich auch mit 25 identifizieren, wenn wir ein solider Verein sind, wenn wir gute Jugendarbeit und Nachwuchsarbeit machen und wenn wir wirtschaftlich nur das ausgeben, was wir auch einnehmen, dass wir nie wieder in diese Zeiten kommen, die wir von 95 bis, jetzt sag's mal, bis zur Übernahme 97 gehabt haben, dann kann ich mich gut auch mit einem 25. Platz in der Rangliste in Deutschland, aber schöner wäre es natürlich, unter den ersten 18 zu sein.
Ja, ich habe nichts gegen Tradition, also wegen mir darf GWD Minden sehr, sehr gerne wieder aufsteigen, weil dass halt ein Verein ist, wo es aus meiner Sicht mehr bräuchte im deutschen Handball. Also weniger künstliche Produkte, sondern mehr diese gelebte Tradition. Natürlich auch auf einem professionellen Level, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem sollte die Tradition nicht verschwinden. Ich möchte zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, weil du hast ja heute die ganzen Geschichten erzählt. Ich habe dir vorher gesagt, wir haben uns vor langer Zeit schon mal getroffen und gesprochen. Du wirst dich nicht dran erinnern. Du wirst aber noch wissen, dass das All-Star-Game die ersten Jahre immer in Münster stattgefunden hat. Und da bin ich als ganz junger Journalist hingekommen, hatte eine Akkreditierung, war zum ersten Mal bei so einem All-Star-Game. Und wer hat am meisten mit mir gesprochen und dafür gesorgt, dass man sich sofort willkommen fühlte? Horst Bredemeier.
Aber das war, glaube ich, auch meine Aufgabe. Ja, ich war damals im Bundesliga-Ausschuss und mit Uwe Schwenker zusammen haben wir dieses All-Star-Game organisiert. Ich habe es, glaube ich, sogar auch moderiert, die erste Geschichte damals in Münster, aber die zweite nicht mehr, aber die erste, ja. Wir hatten viele Ideen, den Spieler des Jahres, Torwart des Jahres, Mannschaft des Jahres und was es so alles an Auszeichnungen gab, Schiedsrichter. Und ich glaube, dass es auch in diesem Terminkalender gut reingepasst hat. Heute bei so vielen Aktionen, die im Handball stattfinden, passt es auch gar nicht mehr rein.
Nein, das stimmt. Aber das wollte ich an der Stelle noch anbringen, weil du eben ja nochmal gesagt hast und wir das ja auch jetzt besprochen haben, wie wichtig Kommunikation für dich war. Für dich war das also selbstverständlich. Da kommt jemand Neues, kenne ich gar nicht. Aber ich muss mich mit dem unterhalten.
Ja, es ging ja nicht um mich, es ging ja um den Handball. Und wenn ein Journalist kommt, der kann den Handball ja nur Gutes tun. Also habe ich mich dafür einzusetzen und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen oder auf jeden Fall willkommen zu heißen. Ich glaube, das ist eine normale Geschichte.
Ja, das würde ich mir auch so wünschen, dass das immer normal ist und dass die Leute einem entsprechend Respekt entgegenbringen, so wie du das damals getan hast.
Aber es ist schön, dass du dich daran noch erinnerst.
Ja, ich erinnere mich daran. Du hast es anscheinend ja vergessen, aber
ja, ich hatte kein trotzdem. Gesicht mehr. Ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen. Ich habe kein Gesicht zu Sascha.
Jetzt hast du hoffentlich eins.
Jetzt habe ich wieder eins.
Und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken und habe aber noch eine Frage zum Abschluss. Von all diesen Jahren im Handball, welcher Moment ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, es war nicht dieser eine Moment, es gibt schon mehrere. Das waren natürlich immer die erfolgreichen Aufstiege. Es war natürlich der deutsche Pokalsieg mit GWD 79 als Einstieg. Dann war es natürlich die Weltmeisterschaft als Vizepräsident Leistungssport. Es waren tolle Jahre mit Heiner Brandt zusammenzuarbeiten und mit den Spielern. Das war richtig gut, die WM zu organisieren. Also es gibt viele Höhepunkte. Es gibt nicht diesen einen im Sport.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht möglich, vor allem, wenn man so lange mit dabei ist. Hotti, herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und damit sind wir schon wieder durch mit der zweiten Sonderausgabe zu 400 Folgen von Kreisab. Horst Bredemeier hatte eine Menge zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen gefunden an dieser Folge. Es ist auch nicht die letzte 400. Sonderausgabe sozusagen. Es gibt noch eine weitere am kommenden Montag mit Renate Wolf. Auch die wird spannende Geschichten zu erzählen haben und ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme. Das wird etwas ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, da verspreche ich nicht so viel. Ich möchte aber auch nicht vergessen, dass ihr dieses Format sehr gerne unterstützen könnt. Schaut einfach in unsere Shownotes. Dort gibt es die Möglichkeit, über PayPal zu unterstützen oder schaut einfach vorbei auf patreon.com/kreisab und folgt uns natürlich auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber bei Instagram. Einfach nach Kreisab suchen, da werdet ihr dann fündig. Das war's für diese Woche. Die nächste, die steht sozusagen schon vor der Tür. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf das Gespräch mit Renate Wolf und dann geht's ja auch nahtlos weiter mit der Weltmeisterschaft der Männer. Also bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.